Ja, dann wollen wir aus dem Hohelied, aus Kapitel 7, lesen ab Vers 7. Hohelied 7, Vers 7. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, o Liebe, unter den Wonnen. Diese dein Wuchs gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme ersteigen, will ihre Zweige erfassen und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein, der meinen Geliebten sanft heruntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lasst uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen uns früh aufmachen, zu den Weinbergen wollen sehen, ob der Weinstock sproßt, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben, die du da ihm duften, und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. O, wärst du mir wie ein Bruder, der die Brüste meiner Mutter gesogen hat, fände ich dich draußen, ich wollte dich küssen, und man würde mich nicht verachten. Ich würde dich führen, dich hineinbringen in das Haus meiner Mutter. Du würdest mich belehren. Ich würde dich tränken mit Würzwein, mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfasse mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Bis soweit.
Ja, wir haben uns gestern Abend damit beschäftigt. Da kommen noch einige herein. Wir haben uns gestern Abend damit beschäftigt, wie die Braut davon Umstehenden beschrieben wird, ab Vers 2 von diesem Kapitel. Das war anlässlich Fragen, die gekommen waren. Und dann haben wir gesehen, wie in dieser Beschreibung die Schönheit der Braut gezeigt wird. Und dann haben wir jetzt gelesen, ab Vers 7, wie darauf die Reaktion des Bräutigams ist. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, o Liebe unter den Wonnen. Für den Herrn Jesus ist seine Braut ist wirklich alles. Es ist, wie ich so gestern gesagt habe, nicht immer leicht zu wissen, wer redet. Ich glaube, dass in dieser Übersetzung es so ist, dass ein Unterschied jedenfalls gemacht wird zwischen, was hier gelesen wird in Vers 7, O Liebe, das ist, was der Bräutigam sagt zu der Braut, und dann in Vers 11, ich bin meines Geliebten. Dann wissen wir, dass die Braut das sagt. Aber jedenfalls, hier haben wir der Bräutigam, der das über seine Braut sagt. Und so sagt er weiter dann in Vers 8, dieser dein Wuchs gleicht der Palme und die Brüste, deine Brüste den Trauben. Das heißt, er sieht sie wie eine erwachsene Frau, der gewachsen ist, so wie eine Palme. Und ein Palm ist ein Bild des Sieges, von Überwindung. Und ich hoffe, dass es auch von uns gesagt werden kann, dass wir im Glauben siegreich sind. Wir unterliegen oft die Versuchungen der Welt oder auch in der christlichen Welt. Aber nach Gottes Gedanken für das Herz des Herrn Jesus ist es so, dass eigentlich seine Braut, das sind wir zusammen mit allen Gläubigen natürlich, aber wir wollen das gerne anwenden in unserem persönlichen Leben, dass wir Überwinder sind. Und es ist gut zu wissen, dass er uns so sieht, obwohl wir für uns natürlich auch uns bewusst sind, dass wir so oft runterliegen, die Niederlage erleiden. Aber deshalb ist es so schön zu wissen, wie ermutigend der Herr zu uns redet. Das tut er nicht, um uns darauf stolz zu machen, denn dann würden wir nichts von der Gnade verstehen. Du bist wie ein Palme und deine Brüste, die sind den Trauben gleich. Und wir haben uns darüber schon Gedanken gemacht, dass die Brüste davor stehen, dass das Nahrung weitergibt. Die Brüste sind da, Nahrung weiterzugeben. Das spricht von Erwachsensein im Glauben. Und das sieht der Herr Jesus bei seiner Versammlung im Allgemeinen. Aber ich hoffe, dass das auch bei uns in unserem persönlichen Leben so ist, dass wir imstande sind, geistliche Nahrung weiterzugeben an andere, die das nicht haben. Wir werden darauf weiter noch zurückkommen. Ich will, so sagt er, ihre Zweige erfassen. Und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks. Wenn wir Nahrung weitergeben, dann gibt ihm das Freude. Denn Trauben sprechen von Freude. Warum geht es hier? Es geht hier darum, dass der Herr Jesus Freude erleben kann. Und dass er diese Freude erlebt, wenn er sieht, dass wir mit dem, was wir von ihm empfangen haben, andere wieder dienen, andere wieder Nahrung geben. Und ich hoffe, dass es uns auch so geht, so wie der Herr Jesus das von ihm geschrieben steht, in Matthäus 9 am Ende, dass als er die Menge sah, dann waren sie als Schafe ohne Hirte und sie waren ermüdet. Und so viele Menschen sind ermüdet. Die haben keine Hoffnung. Die haben keine Lebenskraft. Vor ein paar Tagen hörte ich noch von einem Mann, einem Gläubigen. Er will eigentlich nicht mehr essen. Warum nicht? Er will nicht mehr leben. Warum nicht? Das Leben, das hat nichts mehr für ihn, das ihm erquickt oder das eine bestimmte Herausforderung hat. Auch Gläubige können so weit kommen, dass sie keine Aussicht mehr haben, perspektivlos sind. Und das geschieht, wenn wir nicht mehr unseren Augen auf den Herrn Jesus richten. Wenn wir auf die Umstände schauen, andere Menschen schauen, von anderen Menschen etwas erwarten. Nein, ich meine damit nicht, dass wir nicht voneinander etwas erwarten dürfen. Aber wenn das unsere Glaubensleben bestimmt, dann sind wir abhängig von anderen geworden und muss der Herr das wegnehmen. Dann muss das uns enttäuschen, damit wir wieder aufs Neue nach ihm fragen, nach seiner Nahrung. Und dann kommt auch bei ihm wieder dieses Verlangen, uns zu helfen, zu unterstützen. Das ist natürlich immer bei ihm da. Aber dann kann er das auch uns zeigen. Ich will ihre Zweige erfassen. Und der Duft deiner Nase, das ist wie Äpfel. Und dein Gaumen wie der beste Wein. Das heißt, Der Herr Jesus sieht sein Geliebter so, umgeben von dieser Duft. Der Duft deiner Nase wie Äpfel. Wir wissen, und das kommen wir später auch noch darauf zurück, in Vers 5 von Kapitel 8, und dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Wir wissen das aus Kapitel 2. Dort ist eigentlich ihre Geburt. Er ist diesen Apfelbaum. Er hat uns gezeugt. Er hat das neue Leben uns gegeben. Und deshalb ist es möglich, dass wir diesen Duft auch um uns her riechen lassen, sozusagen. Aber wenn wir uns mit der Nahrung dieser Welt nähren, so wie die Israeliter zurückverlangten nach dieser Nahrung aus Ägypten, wenn wir uns damit nähren, dann wirklich, dann wird das auch in unserem Leben sich zeigen. Dann kommt weltlicher Duft aus unserem Leben hervor, aus unseren Mündern, aus unseren Munden, aus unserem Leben, aus unserem Benehmen. Wie sprechen wir? Wovon zeugen wir? Und dann ist es so wichtig, dass wir uns mit ihm nähren, damit auch dieser Duft von uns ausgeht und dein Gaumen wie der beste Wein. Und so steht es hier in der Fußnote, das sind die Worte, das sind unsere Worte. So sind, dass andere dadurch auferbaut werden. Wir lesen das in Epheser 4. In Epheser Kapitel 4. Wo das auch so steht, dass wir in Vers 22, dass wir, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt haben, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Und dass wir erneuert werden in dem Geist von unserer Gesinnung und angezogen haben, Vers 24, den neuen Menschen. Und woraus zeichnet diese neuen Menschen in Vers 25, dass wir die Lüge abgelegt haben. Und auch in Vers 29, und das meine ich, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Das ist es. Gute Worte. So wie in Zacharia das steht, sehr schön in Kapitel 1, trostreiche Worte. Gute Worte. Worte, die erbaulich sind. Wir leben in einer Zeit von Worte, von starken Worten. Ich habe schon gestern erwähnt, in Kürze habt ihr die Wahlen und jetzt schon sieht man, hört man Worte. Aber es sind alle betrügerische Worte, worauf man nicht bauen kann. Das hat sich jedes Mal wieder gezeigt. Aber unsere Worte sind das wirklich Worte, die erbaulich sind, die hilfreich sind, um andere zu unterstützen, Lebensmut zu geben. Damit können wir einander helfen. Und Worte sind sehr wichtig. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, du wirst von dem, was du gesagt hast, gerechtfertigt oder auch verurteilt werden. Worte sind wirklich wichtig. Wie sind unsere Worte? Der Herr Jesus sagt hier, oder der Bräutigam sagt hier von seiner Braut, dein Gaumen ist wie der beste Wein. Das ist wieder dieses Freuliche, das Erfreuliche, dass unsere Worte wirklich auch Freude bereiten. Auch wenn wir mal harte Worte sagen müssen, über Sachen, die nicht gut sind, dann ist es letztendlich doch so gemeint, dass diese Freude wieder entsteht. Freude ist letztendlich das, was Gott, was der Herr Jesus uns geben will. Aber dann soll alles verschwinden müssen aus unserem Leben, was das verhindert. Und dann, nachdem in Vers 10 zunächst gesagt ist, und dein Gaumen wie der beste Wein, das hat dann ab Vers 7 so der Bräutigam gesagt, sagt im zweiten Teil als eine Reaktion darauf, die Braut, der meinem Geliebten sanft heruntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Denn das ist eigentlich eine Reaktion auf dem, was der Bräutigam gesagt hat, wenn er darüber gesprochen hat, dass unsere Worte gute Worte sein sollten, dass wir dann sagen, aber es sind eigentlich deine Worte. Die Worte, die du mir gegeben hast, der meinem Geliebten sanft heruntergleitet. Er hat sie uns gegeben und dann können die auch weitergehen, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Wir können dann Menschen, die schlafen, die können wir helfen, wieder wach zu werden. Und das finden wir auch in Epheser. In Epheser wird auch gesagt, wachet auf, ihr, die schlaft. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die schlafen und die tot sind? Wenn man sich das so ansieht, eigentlich nichts. Der einzige Unterschied ist, dass der Schlaf noch Leben hat. Er atmet. Aber weiter ist äußerlich kein Unterschied. Aber was soll uns kennzeichnen, die Leben haben, dass das Leben auch gesehen wird. Dass das Leben herauskommt. Dass wir es zeigen. Und dann können wir auch die schlummern, die können wir wieder lebendig machen, damit Christus wieder leuchtet in ihrem Leben. Und ich hoffe so, dass das in unserem Leben auch eine Herausforderung ist, dass wir das Leben haben und dass wir auch diese Schlummernden wach machen mit unserem Leben. Sind unser Leben so, dass es anzieht, dass es andere auch reizt zur Nachfolge? Das wäre doch schön. Und ich hoffe das für mich und auch für dich, dass das so sein wird. Dass unsere Worte Worte des Lebens sind. Der Herr Jesus kann nur diese Worte sprechen. Und wir können diese Worte nur weitergeben, soweit wir sie von ihm empfangen haben, dass es auch für uns Worte des Lebens sind. Glauben wir daran? Sind wir da fest von dir überzeugt? Lesen wir das Wort Gottes? Das kann nur, wenn eine bewusste, nicht eine orthodoxe Verbindung da ist mit unserem Herrn. Und das sehen wir so schön, in den Versen ab Vers 11 bis Vers 14, wie die Braut das sagt. Sie sagt in Vers 11, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Wir haben ähnliche Ausdrücke schon zweimal gehabt in diesem Buch. In Kapitel 2 war es in Vers 16, danke. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das ist, um so zu sagen, in der Anfang der Relation. Der Beziehung. Das ist alles, was sie bekommen hat. Dann haben wir es noch in Kapitel 6, Vers 3. Da sagt sie, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Da haben wir schon ein bestimmtes Wachstum. Da weiß ich, ich gehöre ihm zu. Da ist Sicherheit der Beziehung. Aber alles noch auf sich bezogen. Aber dann haben wir hier jetzt im Kapitel 7, Vers 11, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da hat sie schon verstanden, es geht nicht in erster Linie um mich, sondern um ihn. Sein Verlangen. Und was ist das groß? Das bewahrt uns oder dadurch werden wir frei von egoistisches Denken, von was nützt es mir, was bringt es mich. Nein, es geht darum, was bedeutet es für sein Herz? Und das hat sie jetzt, um so zu sagen, verstanden. Zu dieser Status, geistlichen Status, ist sie jetzt gekommen. Und dann fängt sie an zu reden über uns. Hier in dieser Übersetzung steht es in Vers 12 so, komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Aber in anderer Übersetzung steht dann auch, lasst uns in den Dörfern übernachten. Vers 13, wir wollen uns früh aufmachen oder lasst uns früh aufmachen. Und dann steht da noch in Vers 13 weiter, wir wollen sehen, lasst uns sehen. Also hier steht eigentlich viermal einen Auftrag, ein Aufruf, lasst uns. Jetzt ist sie nicht mehr selbst tätig, jetzt ist sie tätig in Bezug auf ihr Geliebter. Er ist da. Und ich denke, dass sobald eine wirkliche Beziehung da ist, auch in der Ehe, dann ist es wichtig, nicht mehr über ich zu sprechen, wenn wir verheiratet sind. Und ich muss mal da auch mal ab und zu da auf ertappen. Ja, das besonders wenn ich dann alleine auf Reisen bin, dass man leicht sagt, ja, mein Sohn oder meine Tochter, was? Ist unsere Sohn, unsere Tochter. Ja, wir sind geneigt, wir sind dazu, dass wir sagen, es nur auf uns beziehen. Aber in einer Beziehung sind wir zusammen. Und ab jetzt ist die Braut davon überzeugt, ich mache ab jetzt alles zusammen. Und wenn wir wissen, was der Herr Jesus für uns bedeutet, wenn wir wissen, sein Verlangen geht nach uns aus, dann wollen wir ab diesem Moment nichts mehr ohne ihn tun. Wir wollen alles, was wir tun, mit ihm tun. Und in diese vier Vorbilder, die wir hier haben, denke ich, können wir auch daraus lernen, was das bedeutet, was wir tun. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Können wir dabei nicht denken daran, lass uns in die Welt hineingehen, um das Evangelium zu verkündigen? Das Feld. Und auch, lass uns aufmachen und in den Dörfern übernachten. Ich denke, das können wir vielleicht anwenden auf Gemeinschaft. Dass wir in diese Welt hinausgehen mit ihm. Aber dass es erst kann, wenn wir auch, oder das zusammengehen muss, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Denn es ist Nacht in dieser Welt. Als der Herr Jesus mit den Emmaus-Jüngern gesprochen hat, so unterwegs, dann haben sie auch gesagt, es ist dunkel, es wird dunkel, komm herein und übernachte bei uns. Ist das auch unser Verlangen, dass wir ihm ein Zuhause bieten? Zusammen mit ihm sein, in der Welt, aber auch in dieser Gemeinschaft. in der Dunkelheit dieser Welt. Und wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen. Lass uns früh aufmachen. Der Weinberg, vielleicht können wir das so anwenden, wir wissen, dass Israel ein Weinberg, ein Weingarten genannt wird. Das ist, wo Gott wohnt. Das ist sein Eigentum. Das, wo er sich zu Hause fühlt, wo er auch Frucht sucht. Und ich möchte das anwenden auf örtlichen Gemeinden. Lass es uns früh aufmachen, um da in den Weinbergen zu gehen. Früh aufmachen bedeutet, dass wir eifrig sind. Dass wir arbeiten wollen. Dass wir uns geben wollen für Gottes Versammlung. Dort, wo Gläubigen als Versammlung auch zusammenkommen wollen, dass wir uns dafür einsetzen. Und das fängt früh an, früh morgens, dass wir dafür beten, dass wir den Tag anfangen mit Gebet. Denn darum geht es in erster Linie. Und auch, was wir dann tun wollen, ist, lasst uns sehen, ob der Weinstock sprost, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granatbäume blühen. Wir haben schon gestern gesehen, in Kapitel 6, Vers 11, wo auch darüber gesprochen wird, über Sprossen und Blühen, dass das bedeutet, ob sich neues Leben da zeigt, die Anzeichen von neues Leben da sind. Es ist nicht ganz da, diese Frucht, aber es verheißt etwas. Und gestern haben wir auch daran gedacht, dass es bedeutet, dass wir auch bei junge Leuten besonders, aber auch vielleicht bei Gläubigen, die ja nicht so mit dem Herrn gelebt haben, aber dass man spürt, es ist etwas passiert. Jetzt spüre ich, er oder sie ist nicht mehr so voll von den Sachen dieser Erde, aber der Herr Jesus wird wirklich mehr und mehr wichtig. Dass wir dann das auch stimulieren, dass wir auch in unsere Gebete dafür beten, dass das sich weiterentwickelt. Haben wir ein Auge dafür? Sehen wir das? Oder sind wir so mit unseren selben eigenen Problemen beschäftigt, dass wir keine Ahnung davon haben? Es ist so wichtig, das zu tun, das darauf Acht zu geben, darauf zu achten. Dort will ich dir meine Liebe geben. Das heißt, so können wir unsere Liebe ihm gegenüber zeigen. Wie zeigen wir am meisten unsere Liebe zum Herrn Jesus? Das ist, dass wir einander lieben. Dass wir füreinander da sind. Liebe ist nicht, was kann ich von dir empfangen? Liebe ist, was kann ich dir geben? Das Leben, so sagt man, ist geben und nehmen. Für den Christ bedeutet es nur geben. Denn das hat der Jesus getan. Der Jesus hat sein Leben gegeben. Das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn gegeben. Geben. Alles geben. Das fragt völlige Hingabe. Solange ich etwas erwarte, dass mir etwas gegeben wird, werde ich enttäuscht werden. Aber wenn ich in meinem geistlichen Wachstum so reif geworden bin, dass ich auch einsehe, es geht darum, dass wir geben. Gott ist der gebende Gott. Und wir Christen sollten ihm darin nachahmen, Nachfolger Gottes zu sein. Und dann werden wir auch Gott an den Herrn Jesus erinnern in unserem Leben. Die Dudaim duften Und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Hier sagt sie, diese Türe, unsere Türe, das sind die Eingangspforte zum Leben oder auch, dass Menschen zu uns kommen können, sind Öffnungen, um hinauszugehen oder hineinzukommen. Darin sind allerlei edle Früchte. Was geht von unserem Leben heraus? Ja, das kann nur das sein, was auch hineingekommen ist. Und ich hoffe, dass wir uns mit diesen Früchten nähren, damit wir das auch in unserem Leben zeigen können, an den Türen, dass Menschen, wenn sie uns sehen, beobachten, wenn wir in diesem, wenn wir im Leben des Alltags sind, ja, da sind unsere Türen offen, im Leben des Alltags. Dann sehen die Menschen, wie wir uns benehmen, in der Arbeit, auf der Schule, in der Nachbarschaft. Überall sehen die Menschen das. Da sind unsere Türen geöffnet. Was sehen die? Sehen die dann auch diese edle Früchte, allerlei edle Früchte. Dass wir wissen, wie wir mit den Müden ein Wort sprechen können zur rechten Zeit. Dass wir Menschen helfen können, aus unseren Türen heraus diese hilfreiche Früchte kommen. Das sind auch neue und alte. Wir haben nicht immer etwas Neues zu bedenken. Es geht darum, dass wir auch das Alte, was wir haben, was wir schon genossen haben, was wir zu uns genommen haben, was wir im Wort entdeckt haben, dass wir das auch austeilen können, dass wir da auch mit dienen können, helfen können. Aber wir wachsen, ständig wachsen wir. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes und deshalb kommen auch immer neue Sachen dazu. Neue Herausforderungen kommen auf uns zu. In einer Zeit, wo die Entwicklungen so schnell gehen, dass wir die nicht mehr beibehalten können. Unsere jungen Leute, die sind in einer Entwicklung, die wir als Ältere nicht mehr mitmachen können. Das bedeutet nicht, dass wir das alles auch studieren müssen oder alles wissen müssen, wie das geht. Aber was fragt es von uns? Neue Kraft suchen bei dem Herrn, um neue Antworten zu bekommen. Wir leben alle in einer Zeit, die wir noch nicht erlebt haben. Das kann auch in unseren persönlichen Umständen so sein. Es können aller Art neue Entwicklungen, neue Situationen sein. Manchmal reicht es, um mit was wir schon von dem Herrn wissen, diese Situationen oder Entwicklungen heranzutreten. Manchmal auch müssen wir fragen, Herr, wie muss ich jetzt reagieren? Ich brauche deine Weisheit. Aber neue und alte Sachen, die hängen an unsere Türen, wenn es gut ist. Wir lehnen das Neue nicht ab. Wir müssen wissen, wie wir damit umgehen müssen. Es geht jetzt nicht um schlechte Sachen, um sündige Sachen, aber um neue Sachen, die wir noch nicht gekannt haben. Das fragt von uns eine neue Antwort, eine neue Einstellung. Aber immer in Bezug auf ihn. Denn was ich habe, das habe ich nicht, um andere daran in erster Linie mitzudienen, das habe ich, um meinem Herrn, meinen Geliebten zu geben. Wenn wir eine Antwort bekommen haben, um eine neue Situation heranzutreten, dann sollen wir nicht sofort damit zum Vorschein kommen. Dann heißt es zuerst, dass wir ihm dafür danken. Herr Jesus, danke, dass du mir das gezeigt hast. Aber auch wenn wir Situationen mit Alten Wahrheiten entgegentreten müssen. Das ist nicht sofort wichtig, dass wir dann diese Wahrheit mal deutlich machen an andere, sondern dass wir dem Herrn zunächst mal danken dafür, dass er das noch uns gegeben hat und behalten lässt. Es ist so wichtig, dass wir, für mich auch, dass wir eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus haben. So oft, auch in meinem Leben, reagiere ich auf Situationen, die ich sehe, und handle ich, ohne zunächst mal mit meinem Herrn darüber gesprochen zu haben. Auch in den Familien, wenn die Mütter sofort etwas tun müssen mit Kindern oder was auch, womit sie zu Hause kommen oder was sie sagen, sind wir geneigt, sofort zu reagieren. Und natürlich, es gibt Sachen, da kann man sofort reagieren. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wir doch ein Gebet in unseren Herzen haben. Herr, was muss ich tun? Hilf mir, um jetzt das Gute zu sagen, das Gute zu tun. Und wenn es gelungen ist, ja, danke. Es geht um diese beständige Verbindung mit ihm. Alles, was wir haben, neue und alte Sachen, die haben wir nicht nur von ihm bekommen, aber die haben wir auch für ihn bekommen. Denn alles, was er gemacht hat, hat er selber gemacht, aber hat er auch für sich gemacht. Denn durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Auch in unserem Alltagsleben, auch in persönlichen Situationen, alles von und für ihn. Wir sehen, nebenbei bemerkt, dass hier eigentlich drei Gaben in der Gemeinde, in der Versammlung auch zum Ausdruck kommen. Denn ich denke, dass wir sagen können in Vers 12, wenn diesen Ausdruck da ist, lasst uns aufs Feld hinausgehen, dann können wir an den Evangelisten denken. Und wenn wir sehen, lasst uns früh aufmachen zu den Weinbergen und denken an Gottes Gemeinde, dann denke ich, wie dass wir den Hirten da sehen. Und wenn wir dann das Alte und Neue sehen, neue und alte Früchte, dann können wir denken an den Dienst von Lehrern. Wir wissen das übrigens auch aus Matthäus 13. In Matthäus 13 am Ende des Kapitels. Jedenfalls fast am Ende, in Vers 52, als er Jesus seine Gleichnisse ausgesprochen hat, dann fragt er seine Jünger, in Matthäus 13, Vers 51, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet, ist gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das ist das Neue, das ist das Alte, was der Lehrer jedenfalls besonders aus dem Wort Gottes austeilen darf. Aber entweder der Hirte oder der Evangelisten oder der Lehrer, wir sind eigentlich alle, etwas haben wir davon. Uns wird gesagt, dass wir auch das Werk eines Evangelisten tun müssen. Uns wird auch gesagt, dass wir Sorge tragen müssen füreinander. Uns wird auch gesagt, dass wir die Schrift kennen müssen. Also ist auch eine allgemeine Anwendung sehr angebracht. Wir können nicht sagen, ach ja, das ist der Evangelist, der macht das wohl. Oder, ja, der tut immer Hirtendienst, lass ihm das tun. Das ist eine Gefahr. Wir dürfen wohl sagen, dass ein Bruder eine spezielle Gabe als Evangelisten oder Hirte hat. Aber die Gefahr ist dann sehr groß, dass wir alles ihm überlassen. Und wenn er dann wegfällt, was dann? Ja, wir glauben nicht an kirchliche Einrichtungen mit Pastoren und so weiter. Aber in der Praxis unseres Lebens kann es so sein, dass wir uns doch so sehr abhängig von Menschen, gottesfürchtigen Menschen gestellt haben, dass wenn das wegfällt, wir orientierungslos sind. Da haben wir jeder wieder einen Auftrag, dass wir uns persönlich mit dem Wort beschäftigen, dass wir unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus wieder neu erleben, dass wir darin kräftig werden, dass es auch in unserem Leben wieder eine Auswirkung hat zu seiner Ehre. Und ich hoffe, dass das auch bei uns so ist. Lehrer fallen weg, Hirten fallen weg, Evangelisten fallen weg. Aber der Herr bleibt. Er ist immer da. Und er nimmt so ab und zu eine Stütze bei uns weg, damit wir uns völlig auf ihn aufs Neue ausrichten. Darum geht es. So wird uns das hier im Bilde doch etwas, jedenfalls als Anwendung, auch gezeigt. Die Braut sagt dann weiter in Kapitel 8, Vers 1, O wärest du mir wie ein Bruder, der die Brüste meiner Mutter gesogen hat, fände ich dich draußen, ich wollte dich küssen und man würde mich nicht verachten. Ja, da hat damit zu tun auch, dass in diese biblischen Zeiten man in der Öffentlichkeit als Mann und Frau oder Verliebten nicht küsste. Wenn das geschah von Geschwistern, ja, dann war das nicht etwas Ungewöhnliches. Das würde auch keine Verachtung bringen. Deshalb sagt sie ihr, wärst du meinen Bruder, dann könnte ich das jedenfalls tun. Konnte ich meine Liebe äußerlich auch deutlich zeigen. Warum es auch geht, ist diese geistliche Anwendung. Das ist das, wenn natürliche Beziehungen in dieser Welt gesehen werden, dann haben wir alle Verständnis dafür. Das verstehen wir, das verstehen Weltmenschen auch. Aber wenn es darum geht, dass wir unsere geistliche Beziehung zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, wir kennen den Herrn Jesus, wir lieben ihn, dann ist dafür kein Verständnis. Das versteht man nicht. Das müssen wir uns auch im Klaren sein. Wir werden dafür verachtet, wenn wir das erzählen oder wenn wir das in unserem Leben zeigen, dass wir wirklich mit dem Herrn Jesus eine lebendige Beziehung haben, dass wir ihn kennen als unser Heiland, als unser Genosse sozusagen. Mit ihm wollen wir leben. Jedenfalls ist der Wunsch von der Braut, dass sie ihn dann in das Haus ihrer Mutter hineinbringen würde, um von ihm belehrt zu werden. Und ich denke, dass das auch das Verlangen wieder gibt. Das Verlangen, das auch bei jeder von uns, hoffe ich, anwesend ist. Wenn wir in dieser Welt keine Bewunderung dafür empfangen oder nur nicht einmal Verständnis, dass wir mit dem Herrn Jesus leben, dass wir unser Leben ihm übergeben haben, dann ist es doch so, dass wir von ihm weiter belehrt werden wollen. Dass er uns sagen kann, wie unser Leben aussehen kann in dieser Welt. Dass seine Unterstützung da ist. Wir haben alle so Belehrung nötig. Die brauchen wir. Deshalb auch Vorträge. Aber auch persönlich in eurem Leben hoffe ich, dass ihr diese Zeiten habt, in dem Haus eurer Mutter sozusagen, im Verborgenen, dass ihr euren eigenen Umgang mit dem Herrn habt. Ein jeder von uns, jung und alt, dass bevor den Tag, bevor der Tag anfängt, dass wir diese Zeit haben. Und ich weiß, es gibt Umstände, dann wird das nicht immer gelingen. Und das versteht der Herr auch. Wenn die Mütter kleine Kinder haben, ja, dann hat man nicht so viel Zeit. Kinder sind früh wach, lebhaft, sehr gut. Dann kann sie sich nicht mit dem Herrn in dieser Hinsicht so beschäftigen. Dann soll sie da sein für ihre Kinder. Aber der Herr gibt doch Zeiten auch tagsüber, um mal, sei es so kurz, aber sich doch mit dem Herrn zu nähren, doch von ihm zu hören. Und ich denke, Frauen haben das noch mehr, die Männer, dass sie auch ständig so mit dem Herrn reden. Das sind meistens Frauen, die das doch sehr gut können. So, die können das besser wie Männer. Die können auch mehrere Sachen zusammentun. Ja? Männer können nur eine Sache auf einem Mal machen. Frauen können mehrere Sachen zusammentun. Aber das ist auch schön zu wissen, dass auch die Frauen unter der Arbeit so mit dem Herrn reden können. Diese Beziehung lebhaft zu halten, lebendig zu halten. Dann kommt dieses Unterricht. Du würdest mich belehren. Ich würde dich tränken mit Würzwein, mit dem Most meiner Granatäpfel. Dann kommt da auch diese Bewunderung zum Ausdruck für diesen Herrn. Denn der Herr Jesus ist doch eine Realität. Wir sprechen doch nicht ins Blaue hinein und hoffen, dass es irgendwo ankommt. Wir haben eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu ihm. Und wenn wir so mit ihm reden, wenn wir seine Belehrungen empfangen, dann geht es auch wieder zurück zu ihm. In Würzwein, mit Most meiner Granatäpfel. Es kommt auch aus unserem Herzen Frucht hervor für ihn, die ihm wieder Freude gibt. Ja, das ist eine Beziehung. Eine Beziehung hat immer zwei Seiten. Ne? Das ist modern gesagt Kommunikation. Ist nicht eine Richtung, sondern kommt von beide Seiten. Und so will der Herr auch mit uns Gemeinschaft haben, mit uns kommunizieren. Er erzählt uns was und dann hört er gerne was von uns zurück. Das werden wir noch weiter sehen. In Vers 13 kann ich schon darauf hinweisen. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme. Lass sie mich hören. Er möchte so gerne unsere Stimme hören. Und das kommt aus uns hervor, wenn wir so mit ihm umgehen, wenn wir das Verlangen haben, um von ihm belehrt zu werden. Und diese Belehrung, die äußert sich auch dann darin, nicht nur, dass aus unseren Herzen diese Dankbarkeit wieder nach ihm geht, aber auch das Verlangen, sagt Vers 3, seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfasse mich. Seine Linke sei unter meinem Haupt. Wir haben auch diesen Ausdruck schon eher gefunden. Seine Linke, das ist, wo sein Herz ist. Das Herz im Allgemeinen ist an der linken Seite. Und dort ist dieser Arm. Und die Braut verlangt danach, dass sie diese Linke unter ihrem Haupt spürt. Damit das Haupt erhoben wird. Damit das Haupt auch Kraft empfängt, um darüber nachzudenken, was seine Liebe bedeutet. Und seine Rechte umfassen mich. Das hat zu tun mit Kraft. Das hat zu tun mit Hilfe, um weiterzugehen. Das hat auch zu tun mit Beschirmung, Schutz. Und wünschen wir uns das nicht alle? So von diesen beiden Armen umgeben zu sein, dass wir spüren, er liebt uns. und er unterstützt uns. Und je mehr wir das spüren, je mehr Freude werden wir auch im Leben haben und Lebensmut und wird auch unser Leben ein Zeugnis sein. Aber dann geht es immer mehr um ihn, nicht um uns.
Aber das können wir nicht zwingen. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt.
Ich denke, das ist eine wichtige Warnung. Wir können einander ermuntern, wir können versuchen, einander zu helfen, wir können auch Hinweise geben, wie wir mit dem Herrn leben können. Und das gilt natürlich besonders für junge Menschen, aber auch für Geschwister, die in ihrem Leben Not haben, die eigentlich nicht mehr fähig sein, das Leben zu leben, die keine Tragkraft mehr haben. Dann können wir versuchen, etwas Hilfe anzubieten, sozusagen. Aber wir können das nicht auferzwingen.
Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die das Leben eigentlich nicht mehr leben wollen, dann bedeutet das nicht, dass wir dann sagen, aber du kannst doch nicht so weitergehen, denn dann, und dann haben wir so unsere Erklärungen. Es ist für uns sehr leicht, Erklärungen zu erzählen, weil wir nach unserem Gedanken in dieser Situation so handeln würden. Aber wir sind nicht in dieser Situation und wir sind auch nicht einmal dieselbe Person, die in dieser Situation ist. Zwei Personen, gleichaltrig, vielleicht mal zwei Zwillinge, können in einer gleichen Situation sich befinden, aber das ganz unterschiedlich erfahren. Wir können dafür nicht eine pauschale Antwort geben. Dafür sollen wir mit dem Herrn sprechen müssen. Und wenn es so sich zeigt, wenn die Möglichkeit kommt, dann können wir vielleicht mal versuchen, ja nicht eine Antwort zu geben, versuchen zu verstehen, wo einer ist, wo er sich befindet, in welcher Lage, wie er da gekommen ist, wenn er oder sie darüber sprechen will. Es bedeutet nicht, dass wir nicht eine Überzeugung haben können über eine entstandene Situation, aber es ist nicht Weisheit, um das mal sofort weiterzugeben. Also wenn du das tust, sind alle Probleme vorbei. Oder noch schlimmer, wenn du mal auf mich hörtest, dann würdest du nicht in diese Probleme hineingeraten sein. Schlimm. Wir müssen immer mehr, ich auch, von dem Bewusstsein durchdrungen werden, dass nur der Herr, nur er wirklich den tiefsten Grund des Herzens kennt. Nur er. Und ich bin so dankbar, dass es einen Richterstuhl geben wird, wo alles gewogen wird. Alles. Und im richtigen Licht gestellt wird. Wie und warum einer so gehandelt hat, sich so benommen hat, so in die Situation hineingeraten ist. Noch einmal, es geht nicht um Sünde. Gottes Wort ist deutlich über Sünde. Aber um zu verstehen, was einer erfährt. Und da brauchen wir alle, denke ich, Gottes Hilfe. Dass wir nicht von einer etwas fordern, was nicht nach Gottes Gedanken ist. Nur weil wir eine bestimmte Lösung mal haben. Ich beschwöre euch, steht ihr stark, ich beschwöre euch. Das heißt, wir müssen davon gut durchdrungen werden. Ich beschwöre euch, Tochter Jerusalems, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt, bis es soweit ist. Und das heißt, dass wir wirklich mit dem Herrn leben müssen, um zu beurteilen, ob sich jetzt die Situation so zum Guten oder jedenfalls so geändert hat, dass jetzt etwas gesagt werden kann, wo die Liebe sich zeigen kann. Und ich hoffe für mich und für dich, dass wir in unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus wachsen, dass wir so zur Hilfe füreinander sein können.